Herzlich willkommen zu den Heimatspuren, der Podcast-Reihe aus dem Projekt Heimathub für den Bayerischen Untermain und Main-Spessart. Hier erwarten Sie packende Erzählungen, inspirierende Forschung und persönliche Einblicke in die Geschichte unseres Heimatgebiets. Digital, analog, miteinander. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Diesmal geht es um den Main, der wie kein anderer Fluss für Franken steht. Er mündet in den Rhein bei Mainz und findet seinen Weg bergauf über Frankfurt, Hanau, Aschaffenburg, Miltenberg, Wertheim, Lohr, Gemünden, Karlstadt, Würzburg, Schweinfurt und schließlich als schiffbarer Fluss kommt er von Bamberg. Er ist seit Tausenden von Jahren ein Verkehrsweg. Die Einbäume aus der Steinzeit und aus der Bronzezeit, die man in seinem Lauf gefunden hat, künden davon. Aber auch Römerschiffe fuhren hier. Zwischen Großkrotzenburg und Miltenberg war der Main Grenze zwischen 90 und 260 nach Christus. Und damals fuhren hier schon Römerschiffe, denn man hat bei Wörth am Main sogar die Spuren eines Römerhafens gefunden. Flöße aus dem Frankenwald fuhren im Mittelalter und Neuzeit, beladen mit Spessarteichen, mainabwärts. Gegen die Fließrichtung wurden die Schiffe am Ufer entlang von Leinreitern flussaufgezogen. Und zwischen der Messestadt Frankfurt am Main und Miltenberg hielten wöchentlich die Marktschiffe den Handel und Wandel am Laufen. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden von der Mainmündung aufwärts Schleusen gebaut, eine nach der anderen, und damit der Main nach und nach kanalisiert. Bis er schließlich seit 1992 ein Teil des Rhein-Main-Donau-Kanals ist und damit in der internationalen Wasserstraße. Das ist eine von vielen Geschichten, doch heute ist die wichtigste Geschichte die der Mähkuh.
Die heutige Podcast-Folge geht um die Geschichte und die virtuelle Auferstehung der Mähkuh. Die Mähkuh ist das letzte erhaltene Kettenschiff auf dem Main. Vor mehr als 120 Jahren ist die Mähkuh in Aschaffenburg vom Stapel gelaufen. Von den insgesamt 8 Kettenschiffen, für die unterhalb des Aschaffenburger Schlosses eine Werftanlage errichtet worden war, blieb nur noch eine Mähkuh übrig. In den mehr als 120 Jahren, ich glaube nächstes Jahr jährt es sich zum 125. Mal, hat die Mähkuh einiges erlebt. Bis 1936 fuhr sie als Schleppschiff. Später diente der Koloss als schwimmendes Restaurant. Zeitweise war auch eine Bootsschule in dem eisernen Schiff untergebracht. 2009 schließlich drohte dem 50 Meter langen und 7 Meter breiten Kahn die Verschrottung. Jedoch wechselte das Schiff wieder den Besitzer und ihre Neuentdeckung mit möglichen musealen und touristischen Nutzungen rückte in den Fokus. Das war die Stunde der Mähkuh-Freunde und ihres Arbeitskreises Technik-Denkmal Mähkuh und ihrer dann folgenden Aufbauphase einer neu gearteten Ausstellung. Statt einem durchgehenden Konzept entstand eine Themenschau in verschiedenen Dimensionen, schwerpunktmäßig mit 3D-Dioramen und Großmodellen eingebunden in Text- und Fotowände. Maßgeblich an dem Projekt beteiligt waren unsere heutigen 2 Gäste, Dr. Darius Lenz und Hans-Holger Frenzel. Ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen und würde jetzt kurz nochmal die beiden Gäste vorstellen und dann gehen wir auch schon in das Interview. Herr Lenz hat Architektur in Karlsruhe studiert und danach über das Thema von Ausbreitung der Burgen in Baden-Württemberg promoviert. Anschließend folgte die Selbstständigkeit in mehreren Bereichen. Seit 2020 ist er bei der Burglandschaft tätig und für die visuelle Rekonstruktion von Landschaften in der Zeit von der Antike bis zum 21. Jahrhundert mit dem Schwerpunkt Mittelalter zuständig. Die neuzeitlichste Rekonstruktion war die Mähkuh. Auch Herr Hans-Holger Frenzel war maßgeblich an der Umsetzung des Projekts beteiligt. Er kommt aus der Kommunikationsbranche mit dem Schwerpunkt Technik und Fahrzeuge. 1987 übernahm er das Management und den Betrieb des Automuseums Rosso Bianco in Aschaffenburg. Nach 20 Jahren Museumsbetrieb mit Eventmanagement wurde das Museum 2006 nach Holland verlagert. Seit 2009 engagiert sich Herr Frenzel für das MECU-Projekt als Vorstufe bis zur Integration als Arbeitskreis Technikdenkmal MECU bei den Aschaffenburger Altstadtfreunden. Dort war er beratend tätig für die Projektentwicklung und Standortsuche für das Schiffsprojekt und baute parallel eine museale Ausstellungsschau auf. Herzlich willkommen an die beiden Gäste. Ich freue mich auf das Gespräch. Und meine erste Frage wäre, was an Herr Frenzel, was Kettenschifffahrt überhaupt bedeutet? Also was ist ein Kettenschiff?
Das Thema Kettenschiffe ist insofern interessant, als es überhaupt keine Vergleichbarkeit gibt. Ein Schiff fährt alleine auf einem Fluss oder auf einem Meer und hat eine eigene Antriebsquelle an Bord. Auf Flüssen wie dem Main, die nur 80 cm tief waren, sieht das ganz anders aus. Hier hat jedes Schiff Bodenberührung und die beiden damaligen, wir reden vom 19. und 20. Jahrhundert, die beiden damaligen Antriebsarten waren wahlweise der Schaufelraddampfer oder aber parallel dazu die Schraube. Beides funktioniert nicht, wenn man nur 25 cm Fläche unter dem Kiel oder unter dem Nicht-Kiel hat. Hier muss man sagen, dass die ganze Schifffahrt an dem Schiff andersherum verläuft. Also ein Franzose, clever wie er war, hat gesagt, wenn man nur 25 cm Bodenfreiheit hat, muss ein ganz anderes Antriebssystem her. Das muss nicht aus dem Schiff herauskommen, das kann auch von woanders herkommen. Wo kam es her? Luft schied aus, weil es noch keine Oberleitungen gab. Das Land hatte man bis dahin bereits erforscht. Also es gab die sogenannte Treidelpfade. Das ist mit Pferdebetrieb gezogene Einzelschiffe, die flussaufwärts an ihren Bestimmungsort gebracht worden sind. So, und aus dem Ganzen heraus hat er dann nur noch gesagt, wir schauen mal auf den Grund, wenn man von A nach B, die Strecke, die man fahren möchte, eine Kette verlegen würde, kann das Schiff wie an einer leicht beweglichen Schiene bergaufwärts transportiert werden. Und das war das ganze Geheimnis. Man nutzt irgendetwas, was außerhalb des Schiffes und außerhalb von dem Schiffsvolumen selber, legt eine Kette dort rein und lässt das Schiff darauf entlangfahren. Das muss man sich so vorstellen. Das Schiff ist oben, vorne und hinten leicht abgerundet. Die Kette liegt im Fluss. Sie wird von einem Greifarm aufgenommen, wird übers Deck geleitet, kommt dann eine Dampfmaschine, die wird mit ihrer Kraft dafür sorgen, dass die Kette weiter transportiert wird und dann fällt sie hinten ins Wasser, wo sie hergekommen ist. So, und dieser ganze Vorgang heißt quasi, dass das Schiff unter der Kette, aber auf dem Wasser durchfährt. Und das war das Besondere daran. 50 Jahre lang ist auf dem Main mit solchen Schiffen ein Schiffsbetrieb, ein Schleppbetrieb veranstaltet worden und es hat fantastisch geklappt.
Was ist jetzt das Besondere an der MECU? Also, und wie kamen wir auch zu dem Namen?
Es ist relativ einfach zu erklären. Main heißt in verschiedenen Dialekten in Würzburg Me, in Aschaffenburg Mä und in Frankfurt Ma. Das ist der erste Teil dieses Spitznamens, den das Schiff sich verdient hat. Der zweite Teil ist viel spannender. Sehr viele Schriftsteller haben versucht darzustellen, wie grauenvoll dieses Kuhgebrüll sein muss, wenn sie um die Kurve kam und schon 4 Kilometer entfernt signalisiert hat, Achtung, ich komme. Es war ein permanentes Tuten, das zu den großen Geräuschkulissen der Kette, der Kettenfluss und auch der Dampfmaschine dazugekommen ist. Also man spricht hier nicht von einer einzelnen Kuh, die hier brüllt, man spricht von ganzen Herden, die quasi diesen Sound ausgemacht haben. Und das ist etwas, woran sich Aschaffenburg 50 Jahre lang gewöhnen musste. Das Gebrüll war einfach immer da.
Wissen Sie auch, warum hat die Kettenschifffahrt aufgehört? Also warum wurde die abgelöst?
Das Ende der Kettenschifffahrt kam nicht überraschend, sondern es war von vornherein eingeplant. Die Kette selber ist eine Art der Fortbewegung gewesen, die zwar beim Ersatz von Pferdetreideln eine ganz tolle Rolle gespielt hat, die aber ansonsten auch nur mit 4 bis 6 Stundenkilometer Geschwindigkeit Schiffe bergan transportieren konnte. So, und da war von vornherein klar, das wird nicht ewig so gehen, wenn die Flüsse ausgebaggert werden. Dann kommen nämlich andere, viel stärkere Schlepper mit ganz anderen Maschinen zum Einsatz und da kann die Kette nicht mehr mithalten. Sie hat sich quasi damit selbst überlebt.
Das ist wirklich eine spannende Geschichte, der Kapitel Schifffahrtsgeschichte hier in der Region. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie haben Sie jetzt Herrn Lenz kennengelernt? Also Sie haben ja zusammengearbeitet für das Projekt, für die virtuelle Rekonstruktion auch und für die Ausstellung. Und wie haben Sie sich kennengelernt?
Das war gar nicht so vorgesehen. Wir sitzen seit 12 Jahren an dem Projekt für die MECO hier in Aschaffenburg, eine Art von Museum zu gestalten. Museum wollte ich eigentlich nie. Ich hatte mir immer eine Ausstellung als Schau, als Wandzeitung und mit diversen modernen Medien kombiniert vorgestellt. Und das haben wir verfolgt. Diese Ausstellung ist weitgehend fertig. Aber das Sponsoring konnten wir mit der Digitalversion einfach noch nicht starten. Und wir hatten dann ein Treffen hier in Aschaffenburg. Und bei der Gelegenheit stellte sich heraus, dass ein zweites Projekt, nämlich über die Burglandschaft, im Entstehen gewesen ist. Und das war für mich der Anlass zu sagen, okay, unbedingt anschauen, was das wird. Und bei der Gelegenheit habe ich Dr. Lenz kennengelernt und wir haben herausgefunden, dass wir zunächst mal parallel dazu gearbeitet haben, sein Projekt weitgehend abgeschlossen war, unseres aber noch gar nicht begonnen hatte. Und das ist ein interessantes Szenario, wenn man sich aufeinander zubewegt und schaut, dass man jetzt daraus nochmal eine ganz neue Version macht. Ich habe sie als Crash-Programm bezeichnet, weil es eine Art von Schulung über die Technik ist, also nicht historisch bedingt, sondern in erster Linie Beschreibung der Technologie.
Jetzt würde mich auch die virtuelle Rekonstruktion interessieren, Herr Lenz. Was gibt es da für Schwierigkeiten? Wie sind Sie da rangegangen und wie haben Sie das gemacht?
Das mit der Rekonstruktion, das war gar nicht so einfach. Also wir hatten von das große Glück, dass Wenzel gleich beim ersten Treffen das Modell vom Herrn Christian Westerb vorgestellt hatte. Und so kamen wir dann an einen Datenbestand von einer MECO, die aber auf CNC-Fräse ausgelegt war. Das heißt, wir mussten dann die ganze Sache noch runterskalieren. Also das heißt, damit das mit der CNC-Fräse gefräst werden kann, sind Stützen halt etwas dicker. Das heißt, die Reling war zu dick, die Luftrutzen waren zu dick, die kleinen Schornsteine waren zu dick. Und das musste halt alles dann noch runterskaliert werden. Aber im Endeffekt hatten wir ein Modell, was ich dann texturieren konnte und so. Aber die größte Schwierigkeit bei der ganzen Sache war, dass wir arbeiten ja mit Programmen, mit denen ja Computerspiele gemacht werden, also mit Grafik-Engines. Und dahinter ist eine bestimmte Physik. Und wenn ich jetzt einen Körper aufs Wasser packe, ist das kein Problem. Also gibt ja genug Computerspiele, wo man Schiffe fahren kann. Aber es gibt halt nichts in die Richtung, wo ich ein Schiff auf ein Wasser packe und dann packe ich auf das Schiff nochmal oben was rüber. Und das müssen Sie sich jetzt so vorstellen, physikalisch von dem Computerspiel her. Sie nehmen Eiswürfel zwischen die Finger, von unten drückt das Wasser der Auftrieb des Schiffes und von oben drücken Sie mit den Fingern wie die Kette und dann flutscht Ihnen natürlich der Eiswürfel durch die Gegend. Und genauso war es dann mit dem Schiff. Das Schiff flog dann halt immer, wenn es dann 500 Meter fahren sollte, nach spätestens 50 Meter unter der Kette weg und flog halt quer über die ganze Landschaft. Das heißt, die Schwierigkeit war dann, quasi die Kette, also das Schiff aus der Physik rauszunehmen. Aber dann hatte man wieder das Problem, dass es auf dem physikalischen Wasser keine Bugwelle hatte. Das heißt, man musste dann halt wieder Schaum. Ich musste dann halt Schaum programmieren, der dann links, rechts vom Schiff halt auftauchte. Und da gab es lauter solche Probleme. Und dann vor allem die anderen Schiffe hinterherziehen und so und das miteinander vertreuen und dass die richtig folgen. Also das war schon ganz schön eine Herausforderung, aber wir haben es halt quasi, beziehungsweise ich habe es dann halt ohne Physik gemeistert bekommen und ja. Und das Ganze haben wir dann halt, wir hatten dann zum Glück ein schönes Maintalstück gehabt und zwar am Main. Und das war hervorragend, weil da nämlich quasi nach dem Krieg und vor dem Krieg Luftbilder tatsächlich angefertigt wurden. Und meine gesamte Landschaft, inklusive des Urkatasters, was wir ja schon in Bayern haben, wir dann halt, weil sie genau wussten, wie es aussah. Also auch das Erlenbach, was die ja heute 10.000 Einwohner hatten, die bestanden 1920 aus 50 Häusern. Und das musste natürlich dann auch alles rekonstruiert werden, inklusive der Felder und der Flure und so weiter. Und auch die Brücke, da gab es zum Glück ein Foto von der Brücke, habe ich im Internet gefunden, von 1920, von dieser Eisenbahnbrücke, die sah ja früher ganz anders aus als heute. Und so kam dann die Rekonstruktion zustande über 6 Monate. Aber tatsächlich von diesen 6 Monaten waren halt 5 Wochen Probleme beseitigen mit Kette, Schiff und allen anderen Sachen, dass einem dann da nicht auch die Matrosen aber von Bord fliegen.
Ja, das hört sich nach wahnsinnig viel Arbeit an. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie quasi nicht nur die Meku 1:1 rekonstruiert haben in 3D, sondern auch die historische Kulturlandschaft nach alten Karten, nach alten Bildern, dass die auch historisch korrekt ist?
Ja, genau. Also dadurch, dass wir von dem Christian Westarp die Daten dann bekommen hatten, von dieses CNC-Modell, 3D-Modell, hatten wir dann die Möglichkeit, dass wir mehr Zeit hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann setzen wir das Schiff jetzt nicht einfach nur auf ein kleines Stück Fluss von 500 Metern, sondern machen das so, wie wir das normalerweise mit unseren Rekonstruktionen machen. Wir binden unsere Rekonstruktion immer in die Landschaft ein. Das heißt, wenn wir eine Wasserburg bauen, dann bauen wir auch die Landschaft drumherum, um einfach zu zeigen, warum es eigentlich eine Wasserburg ist und jetzt die nicht oben auf dem Berg gebaut wurde. Und genauso war es halt mit der Merku. Wir haben ein gerades Stück Fluss gesucht und haben dann das dort gefunden und haben dann halt quasi die gesamte Landschaft dann dazu noch gebaut. Das waren dann 8x16 Kilometer. Am Horizont verliert sich natürlich der Detaillierungsgrad ganz stark, aber damit die Landschaft nicht einfach jetzt in ein paar Metern Entfernung abbricht und dort dann der Horizont zu sehen ist, haben wir natürlich das so weit erfasst, dass immer die Berge drumherum bis zum nächsten Berg, der hat den Horizont verdeckt, halt dann die Landschaft gemacht wurde. Ne? Und das Ganze basiert halt wirklich auf alten Karten. Also es gibt ja dieses Urkataster von 1830 bis 1870 wurde das angefertigt. Das ist hochgradig genau, da war die Eisenbahnlinie natürlich noch nicht drin. Und dann musste ich dann natürlich die Eisenbahnlinie noch reinfriemeln aus neueren Karten. Aber im Endeffekt basiert das Ganze wirklich auf Luftbildern und so weiter. Das Einzige, was ich dann vergessen hatte, war dann die Fähre, die halt zu der Zeit dann noch rüberging zwischen Wörth und Erlenbach. Aber ansonsten war das dann halt im Endeffekt eigentlich komplett vollständig. Und über die Brücke fährt doch ein Zug, weil die Merku hat ja dann quasi, da kann der Frenze dann, glaube ich, mehr dazu sagen, hatte dann noch Bezug zur Bayerischen Staatsbahn. Und das wollte man natürlich auch nochmal irgendwie dann eingreifen oder da drin verpacken in der ganzen Sache.
Herr Frenzen, wollen Sie dazu noch was sagen?
Das Spannende an der Meku war ja, dass sie ein Transportschiff gewesen ist. Und was hier besonders schön herausgekommen ist bei Herrn Dr. Lenz, dass wir auf die Art und Weise digital auch gleich den Anhang zur Verfügung gestellt bekommen haben. Man sieht also, da hängen 3 oder 4 Kähne dran. In Wirklichkeit waren das bis zu 50 Schiffe, Kähne, Schelche und was auch immer, die von der Meku gezogen werden konnten. Das lag einfach an dem physikalischen Prinzip der Kette. Wenn man sich an der Kette langgehangelt hat, konnte man beliebige Lasten ziehen. Die Rede ist von 5000 Tonnen, die hinten dran gehängt werden konnten, nicht wurden. In Wirklichkeit hat das Schiff so um die 10 bis 12 Kähne ziehen können und hatte dann immerhin Geschwindigkeiten drauf von so 8 oder 10 Stundenkilometern. Und das Besondere daran im Digitalbereich ist, dass wir dort nun auch diese Kähne darstellen können, die dort angehängt gewesen sind.
Nochmal eine Frage zurück an Sie, Herr Lenz. Was meinen Sie, also Außenstehende könnten ja vielleicht meinen, so viel Arbeit und so viele Stunden und auch Gelder in so einem Projekt, in so einer Rekonstruktion, ist das nicht nur Spielerei für Liebhaber oder was meinen Sie, welchen Nutzen könnte das haben oder warum machen Sie das? Was ist auch Ihr Antrieb, das zu machen?
Das kann man als Spielerei sehen. Also wenn ich jetzt eine Burg nehme und ich stelle ein Walt Disney Schloss hin, dann ist das natürlich eine Spielerei. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Burg oder jetzt vor allem die Merku nehme und ich habe die ganzen Fakten darüber und ich weiß da alles drüber, dann kann ich da natürlich ein sehr gutes Bild erzeugen, wie das damals mal aussah. Also bei unseren Burgen ist immer eine bestimmte These drin, weil man weiß dann öfters nicht, wie der Turm dann wirklich aussah oder so. Aber was wir dann halt gemerkt haben, ist, wenn wir, und das machen wir dann ab und zu mal, mit 4-Klässler oder Jünger dann auf so eine Burg gehen und denen eine VR-Brille auf die Nase setzen und denen bestimmte Aufgaben geben, die nehmen unglaublich viel Wissen aus den Sachen mit. Das ist unglaublich. Also das ist... Das haben wir jetzt schon sehr oft beobachtet, dass die dann wirklich in 45 Minuten Schulstunde, mit denen wir dann da über die Burg gelaufen sind, die einfach derart viel Wissen rausgezogen haben, das kann man im normalen Unterricht gar nicht so vermitteln, was einfach, also ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, sage ich immer so schön. Und das zeigt halt sehr deutlich, diese Rekurs, was die vermitteln können. Und jetzt haben wir natürlich den großen Vorteil gehabt, dass jetzt hier auf Theorie so gut wie gar nichts basiert, weil das Schiff, da gibt es Pläne zu und da gibt es auch ein Buch zu über die Technik, wie das funktioniert hat. Und dann gibt es ja noch die Gustav Zeuner, das ist halt auch ein Kettenschiff im Hohen Norden, was man restauriert hat. Und das alles zusammen sorgt eigentlich dafür, dass wir ein sehr, sehr klares Bild haben, wie das Ganze aussah. Und Herr Frenzel, der weiß ja nun sehr gut über die Merkur Bescheid, wenn nicht sogar, glaube ich, der Mensch, der am meisten darüber Bescheid weiß auf diesem Planeten. Das sind einfach Quellen, die für richtige Hardfacts sorgen. Und so konnten wir dann halt, wir haben ja das Innenleben auch zum Teil rekonstruiert. Man könnte theoretisch, wenn wir das jetzt dann noch ein paar hundert Stunden, 200 Stunden rein investieren würden, könnten wir das wahrscheinlich so weit fertig machen, dass man das halt nachbauen könnte. Also die ganzen Sachen, die ich da am Computer erstelle, die sind in CAD erstellt. Das heißt, ich kann auch Pläne rauslassen, technische Pläne rauslassen. Und das Ganze ist halt wirklich so, wie es war. Und das ist das Wissen auf diese Art zu vermitteln, dass man halt sagt, so war der Antrieb, das war das Rad, ich kann das Deck abnehmen, kann das da drunter mal zeigen, wie das aussah, kann die Dampfmaschinen zeigen, die da drunter waren und den Kessel und den Verlauf der Rohre und wo die Kohle gelagert. Das ist natürlich ein riesen Vorteil gegenüber jedem Text und gegenüber Zeichnungen und allem anderen, was man da bieten kann.
Das ist auch immer mein Eindruck, dass wir gerade auch die junge Generation durch so digitale und technische Möglichkeiten viel näher auch an so historischen Geschichten, Regionalgeschichte ranholen kann, wie wenn man das jetzt einfach mit so einem, ich nenne es jetzt mal ganz flapsig, verstaubten Buch machen könnte oder einfach ein Bild an der Wand. Und gerade die heutigen Möglichkeiten bieten vielfältige Möglichkeiten und das zeigen Sie mit Ihrer Meku-Rekonstruktion. Und da würde ich gerne nochmal eine Frage an Herr Frenzel stellen. Also waren Sie mit dem Ergebnis so zufrieden von der Rekonstruktion? Was gibt es Ihnen in Ihrem Projekt für Ihre Ausstellung? Wie haben Sie das empfunden? Also als Mehrwert oder haben Sie mehr die Probleme gesehen? Oder was haben Sie persönlich so ein bisschen rausgezogen aus der Arbeit mit der 3D-Rekonstruktion und mit Herrn Lenz?
Das Besondere an dem ganzen Digital-Thema, was mich am meisten interessiert hat, ist, es gibt von der Meku so gut wie keine Filmbeispiele aus der damaligen Zeit. Wir haben einen 3-Minuten-Trailer, wo das Schiff quasi an einem vorbeifährt. Und wir haben aus dem Neckar-Bereich nochmal einen 10-minütigen Film in Schwarz-Weiß mit sehr schlechtem Ton. So, damit war das Thema Video komplett erledigt. Wir hätten die Meku tatsächlich nur über Fotos darstellen können. Als wir uns zusammengesetzt haben und ich dann die Möglichkeiten gesehen habe, wie hier auf dem Bildschirm gezaubert werden kann, war für mich klar, dass das natürlich ein fantastisches Medium ist, um alles das zu zeigen, das wir auf Video nie bekommen haben. Das Thema Film war während der Merkurzeit im Jahr 1900 noch nicht so entwickelt, dass man sagen könnte, man hat sich hier einfach einen Vorrat geschaffen. In manchen Fällen ist es auch hier, wie bei uns, gerade die Mähkühe hier auf dem Main, die sind vom Staat eingesetzt worden. Der Staat hat diese Schiffe erworben, er hat sie eingesetzt, er hat sie betrieben. Und in Bayern war es so, dass die der Königlich-Bayerischen Eisenbahngesellschaft zugeschlagen worden sind, die sich darum gekümmert hat, dass der Schiffsbetrieb mit aufgenommen worden ist. Und aus dieser Phase heraus war es für uns interessant, die Verbindung nochmal herzustellen mit Eisenbahn, mit dem Schiff, mit dem Anhang, mit den Möglichkeiten des Flusses. Und hier kam heraus, dass wir von dem Material ungeheuer profitieren konnten. Also ein nicht vorhandener Film ist künstlich entstanden und er sieht einfach fantastisch aus.
Wunderbar, also ein sehr spannendes Gespräch. Ich glaube, da könnte man wirklich noch sehr viel mehr darüber erfahren. Wenn jetzt jemand, unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer, gerne diese Rekonstruktion sehen möchten oder auch mehr über die Meku erfahren möchten, wo kann man da informieren, wo kann man da hinkommen?
Wir haben das große Glück, dass wir für das Melku-Projekt mit der Ausstellung eine Sponsorin gefunden haben, unsere Frau Eleonore Riedl, die gerade ihren 90. Geburtstag gefeiert hat, hat uns die Möglichkeit geschaffen, parallel zu der Melku eine Ausstellung aufzubauen, die wir in einem 60 Quadratmeter großen Studio, ein Geschäft hier in Aschaffenburg in der Erbsengasse 11, einbauen konnten. Dort zeigen wir 9 Dioramen, das heißt, das sind nachgestellte Landschaften, in denen man sieht, was die Melku gerade macht. Also mal schleppt sie, mal rangiert sie, mal schaut sie, dass sie repariert wird, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Und die ganzen Stellen, die wir in Aschaffenburg hatten, um Melkkühe herzurichten, die sind alle in solchen Dioramen festgehalten. Das ist etwas für die Ewigkeit, wie die elektrische Eisenbahn es früher auch mal gewesen ist. Parallel dazu kommt jetzt natürlich neu hinzu der Film, der jetzt sehr schön veranschaulicht, was man mit einem Kettenschiff eben machen kann. Das Entscheidende ist, dass diese Transportkapazitäten, die das Schiff ohne Frage hat und die es wirklich völlig überlegen gemacht hat gegenüber anderen Antriebssystemen, Schaufelrad, Dampfer beispielsweise, schlagen so viel Schaum, dass nur 25% des ganzen Volumens überhaupt in Zugkraft umgesetzt werden kann. Mähkühe ganz anders, die gehen an das Thema heran, schnappen, was da ist, und wenn das 50 Schiffe oder Kähne sind, den Fall gab es tatsächlich mal, dann werden die auch geschleppt und bis Bamberg eben dann so lange vor sich her oder hinter sich hergezogen, bis das letzte Schiff an seinen Bestimmungsort gekommen ist. Und das kann man jetzt sehr schön anschauen, Erbsengasse 11. Die Öffnungszeiten dieser Sonderschau in der Erbsengasse ist am Sonntag von 15 bis 17 Uhr. Wir sind auch im Internet unter www.kettenschiff-aschaffenburg.de zu erreichen. Dort kann man erfahren, was gerade Neues Sache ist.
Herzlichen Dank. Das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Auf jeden Fall viel Stoff, um sich nochmal näher damit zu beschäftigen. Ein interessanter Teil unserer Regionalgeschichte. Dann möchte ich unser Gespräch hier erstmal beenden und bedanke mich herzlich bei Herrn Lenz und bei Herrn Frenzel für die Informationen. Und ich möchte Sie auch gerne einladen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich das Projekt auch mal anzuschauen, die Ausstellung in Aschaffenburg. Und die Webseite werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken.
Das war der Podcast aus dem Projekt Heimathub in Kooperation mit dem Archäologischen Spessartbund. Vielen Dank an Max Koch und Stefan Frisch für die Aufnahmen der Musik, an Katrin Will für die Moderation und an Sie fürs Zuhören. Machen Sie's gut. Für weitere spannende Geschichten besuchen Sie www.heimathub.de. Bis zum nächsten Mal.